Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Seit einer Woche beschäftigt der Tod von Luise die Öffentlichkeit. Die 12-Jährige ist wohl von zwei ungefähr Gleichaltrigen in Freudenberg in Nordrhein-Westfalen getötet worden. In Freudenberg wohnen so ungefähr 17.000 Menschen und man kann sich kaum vorstellen, was diese Tat für die betroffenen Familien bedeutet und auch für die gesamte Stadt. Helmut Remschmidt hat über solche Fälle wie in Freudenberg geforscht und ein Buch darüber geschrieben. Helmut Remschmidt ist Kinder- und Jugendpsychiater und war zuletzt Professor der Philipps-Universität Marburg und hat dort die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie geleitet. Guten Morgen, Herr Remschmidt.
Guten Morgen.
Jetzt eine Woche nach der Tat und Sie beobachten ja auch die öffentliche Diskussion. Welche Rolle hat gespielt, dass offensichtlich zwei Mädchen ein anderes Mädchen getötet haben?
Ja, also das muss man erst mal genau klären. Ich weiß nur, was in der Presse steht und was man so allgemein liest. Aber wir wissen, dass man bei solchen Taten sehr genau hinschauen muss und alle Faktoren eruieren muss, die möglicherweise in Frage kommen. Und das ist in diesem Fall offenbar noch nicht geschehen. Die Mädchen müssen sicher begutachtet werden, Kinder- und Jugendpsychiatrisch begutachtet werden. Und das macht man so, dass man sich ein umfassendes Bild verschafft. Man muss mit ihnen natürlich ausführlich sprechen. Man erhebt eine Vorgeschichte von den Eltern und vielleicht auch mal von anderen Personen, die Kinder kennen. Und dann die Untersuchung, die will ich jetzt nicht im Einzelnen schildern, das würde zu lang dauern. Man würde jedenfalls die Persönlichkeit, die Intelligenz, das Freizeitverhalten und alles eruieren.
Wie beurteilen Sie denn generell das Gewaltpotenzial von älteren Kindern und jüngeren Jugendlichen heute?
Da gibt es Untersuchungen. Es ist nicht so, dass die Gewalt unter Jugendlichen zugenommen hat. Es ist eher ein leichter Rückgang festzustellen. Es ist auch nicht festzustellen, dass Kinder, also unter 14-Jährige, häufiger jetzt als früher Straftaten, und zwar schwere Straftaten, begehen. Und diese Tat ist ein absoluter Einzelfall. Ich habe in meiner 40-jährigen Tätigkeit nicht erlebt, dass zwei Mädchen ein anderes töten, also und zwar im Kindesalter.
Wobei es hat ja auch im Januar ein Tötungsdelikt von einem 14-Jährigen gegen einen anderen 14-Jährigen gegeben, und zwar in der Nähe von Hannover.
Ja, das gibt es natürlich, aber wenn Sie das statistisch betrachten, sind das seltene Ereignisse. Das mildert nicht die Schwere, aber man muss ja die Kirche im Dorf lassen. Und jetzt die große Aufregung, die dahin geht, dass man das Alter verringern muss, auf 12 Jahre oder so, an dem die Kinder verantwortlich sind, davon halte ich nichts, weil wir haben eigentlich eine gute Regelung. Es gibt Länder, bei denen ist die Strafmündigkeit, also bei jüngeren Kindern, bei 12 oder 13 Jahren, und es gibt viele Länder, bei denen die Strafmündigkeit später als 14 Jahre ist. Und 14 Jahre ist so eine natürlich etwas willkürlich gewählte Marke, aber sie hat doch etwas mit der Entwicklung zu tun. Weil nach dem 14. Lebensjahr plus minus natürlich verschiedene pubertäre Entwicklungen einsetzen, die dann auch bei männlichen Jugendlichen zum Beispiel zu Gewalttaten führen können. Aber jede Gewalttat muss im Einzelnen analysiert werden, und zwar unter den verschiedensten Bedingungen. Wir kennen neurobiologische Risikofaktoren, wir können psychologische Risikofaktoren und wir können situative Faktoren.
Lässt sich denn früh erkennen, wann ein Kind so etwas wie Spaß am Quälen in Anführungszeichen hat von anderen Kindern oder auch von Tieren?
Ja, man kann natürlich schon sehr genau sehen, dass gewisse Kinder eine Gewaltneigung entwickeln. Also wenn sie zum Beispiel sehr früh sich mit anderen raufen und Auseinandersetzungen haben, wenn sie beispielsweise Tiere quälen, wenn sie in ihren emotionalen Reaktionen reduziert sind, wenn sie auch in Gruppensituationen vielleicht sich zu kleinen Banden zusammenschließen und Delikte begehen. Also es gibt schon Faktoren, da muss man hellhörig werden, wenn Kinder in dieser Weise auffällig werden.
Welche Rolle spielt das Ausmaß der Zerrüttung in den Familien, um eine solche Tat wirklich beurteilen zu können?
Ja, da gibt es also einmal schon Familienfaktoren, die so aussehen, dass in den Familien auch Gewalt, eine Gewaltbereitschaft ist, dass manche Kinder auch Gewalt erlebt haben, dass die Familien öfter auch zerrüttet sind, dass auch Drogen- und Alkoholgenuss eine Rolle spielt. Das ist aber, kann man nicht verallgemeinern. Das ist bei denjenigen Kindern in der Regel der Fall, die dann nach einer Einzeltat auch später weiter delinquent sind. Es gibt aber Taten aus heiterem Himmel, bei denen im Elternhaus nichts Negatives festzustellen ist, sondern da gibt es situative Faktoren. Zum Beispiel, wenn ein Kind schwer beleidigt ist oder malträtiert wird von anderen Kindern, dann entstehen oft auch zu Rachegefühle oder ich will mal sagen, es gibt ein Denkzettelmotiv. Denkzettel, das heißt, für irgendein Ereignis muss ich mich rächen. Das führt aber nicht in der Regel zu solchen Messerstechereien, sondern zu möglicherweise Gewalttätigkeiten oder verbalen Injurien, die also nicht die Qualität einer solchen schweren Tat haben. Und dann ist dann die Gruppe noch zu betrachten. Die haben die Tat ja zu zweit begangen. Also man muss auf jeden Fall sehen, wie haben die beiden Mädchen kommuniziert, haben sie was verabredet oder sie haben ja nicht ein beliebiges Mädchen überfallen, das auf der Straße war, sondern gezielt ein bestimmtes Mädchen, die Luise. Und da muss man auch sehen, wie war denn die Beziehung, die Vorgeschichte diesbezüglich zwischen den beiden Täterinnen und dem Opfer.
Aus Ihrer langjährigen Praxis, welche Warnsignale hat es gegeben, dass Sie gesagt haben, gut, dass ich reagiert habe, um ein mögliches Opfer wie auch andere Menschen vor sich selbst zu schützen?
Ja, mit den Warnsignalen, das ist nicht einfach zu beantworten. Wir können zwei unterschiedliche Verläufe haben. Kinder, die dann früh beginnen, Straftaten zu begehen, auch gewalttätig sind und die das weiter betreiben, und solchen, bei denen eine solche Vorgeschichte nicht steht. Das meine ich, wenn ich von situativen Faktoren spreche oder von Erlebnissen, die sozusagen dem Ereignis, also dieser schweren Tat, vorangegangen sind. Und das sind sehr unterschiedliche Verläufe. Diejenigen, die dann weiter Straftaten begehen, die entwickeln sich dann oft zu Mehrfachtätern oder Mehrfachwiederholungstätern, wie wir sagen. Aber es gibt eben auch welche, die bleiben ein sogenannter Einmaltäter, die später nichts mehr machen, weil sich die schwere Straftat aus einer ganz bestimmten Situation ergeben hat, die sich nicht wiederholen muss.
Der Kinder- und Jugendpsychiater Helmut Remschmidt in Deutschlandfunk Kultur. Und wir haben etwas Bilanz gezogen nach dem furchtbaren Tod von Luise in Freudenberg in Nordrhein-Westfalen. Herzlichen Dank, Herr Remschmidt.
Bitteschön.